Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bin Andreas Schlüter, Referent für Jugendarbeit im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Das ist so der große Club, zu dem ihr irgendwie auch gehört. Und bin von Beruf auch Pastor, habe meine Einsegnung, Einführung, Ordination, wir haben immer komische Begriffe dafür, vor 10 Jahren hinter mir. Und darf heute ein bisschen was sagen dazu, aber auch predigen. Vielleicht zu mir noch, ich bin auch einer, der Mauerfall live miterlebt hat. Sogar ziemlich nah dran, weil ich in der Nähe geboren bin, aber auf der Westseite. Also Bananen und so gab es bei mir, als ich aufgewachsen bin. Nur in der Nacht, als der Mauerfall war, am nächsten Tag nicht mehr. Das war für uns eine neue Erfahrung, weil da war wirklich alles leer. Ich weiß nicht, wer aus dem Osten kommt, das war echt neu. So. Aber Mauerfall kenne ich noch. Und ich weiß nicht, was für Computerspiele du dann spielst, musst du mir nachher mal sagen. 41 Jahre alt, genau, verheiratet, ein paar Kinder zu Hause, 4 davon, 3 in Probandenalter, sage ich mal, wenn man Jugendarbeit macht, von 12 bis 16. Das heißt, die checken immer ab, was machen wir denn so in der Jugend. Mein Job im Bund besteht daraus, dass ich versuche, Leiter zu schulen, so ein bisschen zu gucken, was ist in der Jugendszene in Deutschland los, wie können sich Gemeinden darauf einstellen, wie können wir Jugendlichen tatsächlich helfen, ins Leben zu kommen. Also ganz praktisch herauszufinden mit ihnen, wer sind sie eigentlich, wer ist Gott, was hat er vielleicht mit ihrem Leben vor, in welche Berufsrichtung geht es, wie sieht das aus mit Verantwortung, sozial etc. und so weiter. Und wir versuchen, ihnen zu helfen, machen das über Freizeitmaßnahmen direkt am Kunden, sag ich mal so. Also ich selber fahre auf Freizeit, mache einen Ferienbibelkurse und sowas, Matze ist auch immer dick dabei. Ansonsten schulen wir, wie gesagt, Leiter, machen so Grundkurse, Basics heißen die Sachen, Leiterkongresse, da war Christoph als Referent auch schon mal da, sehr feine Sache übrigens. Also ihr habt nicht nur einen guten halben Pastor, auch einen guten ganzen, der vorhin Matze ja so ein bisschen gelobhudelt hat. Ich würde ganz gerne predigen heute, jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Also das Predigen hoffe ich schon, aber auch die Technik. Und zwar über das Thema Genug. Und zwar in einem Dreischritt. Genug geliebt, genug begabt und mutig genug. Oder auch andersrum, geliebt genug, begabt genug, mutig genug. Geliebt, der erste Punkt. Ich weiß nicht, wer den Satz schon mal gehört hat, Jesus liebt dich. Als ich mit Jesus noch nichts am Hut hatte, habe ich das von meiner Schwester öfter gehört, die irgendwie Christ war. Und bis ich 15 Jahre alt war, ging mir der Satz ziemlich auf die Nerven. Und auch nachher habe ich gedacht, so, der ist ziemlich abgedroschen. So, Jesus liebt dich. So, Matze, ist cool, dass du hier Pastor wirst. Jesus liebt dich, wird schon klappen. So. Dann gab es mal irgendwann so Aufkleber, auch eher in der Mauerzeit. So, die sahen aus wie Atomkraft, nein, danke. Da stand nur Jesus liebt dich drauf oder Jesus loves you und klebte auf Autos. Man hört diesen Satz ganz oft, aber die Frage ist ja, gilt dieser Satz, stimmt der? Irgendwie kann ich Bibel lesen und sage, okay, er stimmt. Aber die entscheidende Frage ist ja nicht, ob der Satz stimmt, sondern ob er für dich stimmt. Und ob ich das glauben kann, dass Jesus mich selbst liebt, hängt ja davon ab, ob dieser Satz irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Also ob dieser Satz Einfluss hat auf mein Handeln, auf mein Sein, auf das, was ich tue, wie ich mein Leben gestalte. Kann ich glauben, dass Jesus mich liebt? Oder versuche ich mir Liebe irgendwie anders zu organisieren? Versuche ich irgendwie anders mir deutlich zu machen, ich bin wer? Das ist der erste Punkt. Fühlst du dich tatsächlich geliebt genug, wenn Jesus sagt, ich liebe dich? Wie gesagt, ob du das glaubst, ob du das für wahr hältst, zeigt sich darin, ob du das auch lebst. Hat das Einfluss in deinem Leben? Ein Freund von mir hat mal gesagt, es gibt eigentlich 2 große Fragen, die jeden Menschen umtreibt. Die erste Frage ist, wer liebt mich eigentlich, bedingungslos, wer liebt mich? Und die zweite Frage ist, wen liebe ich? Dann können wir da relativ viele Namen und so einsetzen, wer liebt mich? Also Carola, so heißt meine Frau, die hoffe ich zumindest, dass sie mich liebt, ich weiß das auch. Meine Kinder in unterschiedlichen Phasen, irgendwie unterschiedlich schwer, also je nachdem, wie viel Stress gerade zu Hause war. Aber manchmal sagt mir auch der 16-Jährige noch, Papa, ich hab dich lieb. So. Trotzdem merke ich, die Frage, wer liebt mich eigentlich und diese Sehnsucht danach, dass ich bedingungslos akzeptiert und geliebt werde, löst das ganz oft nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fühlst du dich tatsächlich geliebt genug? Oder denkst du, okay, da fehlt was? Das Witzige ist ja, je älter wir werden, desto mehr nimmt das Gefühl, grenzenlos geliebt zu werden, ab. Also ich habe einen Freund, die haben gerade ein Kind gekriegt, also richtig klein so, Kopf ist so groß wie die Faust. Und ich mag die echt total gerne und ich hatte auch selber auch so Kinder, die so klein waren logischerweise. Und also er zeigte mir jetzt aus seinem iPhone ein Video, wie das Ding halt rülpste. So, oh, guck mal, wie süß, so wie geil, so. Ist jetzt für einen Vierfachvater, der diese gleichen Geräusche bei älteren Kindern am Tisch auch hört, nicht mehr so ganz so angenehm. Aber für ihn war das glorreich. Dieses kleine Kind macht die Erfahrung, ob das pupst, rülpst, kackt, die Windeln wechselt, stinkt wie Sau, es ist einfach geliebt. So. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Erfahrung definitiv ab. Also, wenn ihr euch jetzt hier ähnlich verhalten würdet, schwierig, würde ich sagen. Und bei uns am Mittagstisch, wie gesagt, 12, 14, 16, ich bin immer froh, wenn noch ein bisschen Essen überbleibt, beziehungsweise wenn die sich nicht komplett zerhacken irgendwie, weil sie sich nichts gönnen. Also sie sind schon toll, die Jungs, aber wie es halt so ist in dem Alter. Ich habe andere Ansprüche an sie und sie werden dieses Gefühl des grenzenlos Geliebtseins von mir nicht bekommen, wenn sie sich so verhalten wie das Kind unserer Nachbarn. Definitiv nicht. Also glaube ich, dieses Gefühl grenzenloser Liebe nimmt mit zunehmendem Alter ab. Man kann das so spaßig sagen wie jetzt. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was uns im normalen Leben eigentlich begegnet, weil wir werden die ersten Enttäuschungen erleben. Wir werden selber irgendwie versagen, Mist bauen und merken, okay, da steht nicht immer irgendwer, der sagt, hier, Andi, das war jetzt aber richtig gut, was du gemacht hast. Ich werde erleben, dass mich Leute auch nicht toll finden. Ich werde erleben, dass ich auch Leute nicht toll finde und die Enttäuschungen nehmen zu im Leben. Und es wird nicht einfach zu sagen, okay, ich bin grenzenlos geliebt, weil ich, je älter ich werde, auch immer auf mehr Schwierigkeiten stoßen werde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist einfach so im Leben und das bringt das Leben mit sich. Je älter wir werden, desto mehr werden wir vielleicht enttäuscht, desto realistischer sehen wir auch, okay, grenzenlose Liebe gibt es vielleicht nicht. Man sieht das, wir sind ja hier auch im Kino, also an der Leinwand wird das oftmals so vermittelt, grenzenlose Liebe, geil, so. Funktioniert. Aber es gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Enttäuschung ist gleich Erwartung minus Realität. Kennt ihr den Spruch? Enttäuschung ist gleich Erwartung minus Realität. Ich glaube tatsächlich, wenn wir von unseren Freunden, von unserem Ehepartner, von unserer Freundin, von unserem Freund erwarten, dass er uns grenzenlos liebt, werden wir hoffnungslos enttäuscht werden. Weil diese Liebe, die wir eigentlich, nach der wir uns eigentlich sehen, die wir als Baby erfangen haben und worauf wir ausgelegt sind als Menschen, von anderen Menschen erwarten, werden wir enttäuscht werden. Es wird keinen Menschen geben, der dich grenzenlos liebt. Irgendwas ist nervig. Und Matze, wenn du heiratest, die Tammy, so, ich weiß nicht, also ich frage da jetzt nicht, das ist ein anderer Ort, aber es gibt bestimmt Dinge, die dich jetzt auch schon nerven. Und ich glaube, sie werden nicht weniger mit deinem Leben. Aber Ehe wird trotzdem cooler und Beziehung kann besser werden trotzdem. Der Schlüssel ist einfach, erwarte nicht von ihr diese Grenzenlosigkeit, sondern da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Jesus sagt, hey, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen und ich liebe dich tatsächlich grenzenlos. Das ist so ein bisschen die Schiene. Fühlst du dich tatsächlich geliebt genug? Es gibt einen Text in der Bibel, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und wir sind es auch, wir sind tatsächlich seine Kinder. Das schreibt Johannes im Neuen Testament und er schreibt das total begeistert. Er sagt, seht, wie genial dieser Gott uns liebt und wir sind tatsächlich seine Kinder. Er wiederholt das nochmal total begeistert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viel Liebe du in deinem Leben erfahren hast. Gott selbst sagt, ich bin wie ein himmlischer Vater oder er wird so beschrieben. Wir haben manchmal Probleme mit diesem Vaterbegriff, weil wir in unserem Leben nicht immer den besten Vater erlebt haben. Und manch einer kann sich nicht vorstellen, was das heißt, wenn ein Vater sein Kind tatsächlich liebt. Grenzenlos. Bei Gott ist es so, dass er sagt, hey, perfekt, ich habe dich geschaffen, deswegen liebe ich dich. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, was ich aus dir machen will und ich kenne dein Potenzial und ich weiß, wie deine Zukunft aussieht. Und zu mir kannst du kommen mit all dem Stress, den du hast, weil meine Liebe gilt nur dir. Und er ist der Erfinder dieser Welt, er ist der Erfinder von Liebe, er ist der, der das perfekt kann. Er ist unser Vater. Und das Zweite ist, dass wir sagen, wir sind seine Kinder. Das heißt, ich kann mit allem zu ihm kommen, was ich habe. Ich kann mit Stress zu ihm kommen, mit ihm reden. Und ich muss mich nicht verstecken. Ich muss nicht denken so, okay, wie verhalte ich mich Gott jetzt dir gegenüber, damit du mich gut findest? Sondern ich weiß, er liebt mich und ich kann kommen zu ihm, wie ich will. Was ist unser Problem? Ich habe vorhin gesagt, je älter wir werden, desto weniger erleben wir manchmal grenzenlose Liebe. Das Problem ist, dass die Sehnsucht aber, glaube ich, bleibt. Bei mir ist es zumindest so, dass ich dann anfange, ganz schnell mir diese Liebe doch irgendwie selbst zu organisieren. Das heißt, ich stehe auf der Bühne, bin Pastor und ich versuche so vielleicht manchmal zu reden, dass ich denke, okay, das finden jetzt die anderen gut. Oder man verhält sich in bestimmten Situationen so, weil man sich denkt, hey, was denkt der andere jetzt darüber? Wenn wir geliebt werden wollen von anderen, werden wir uns so verhalten, dass wir diese Liebe auch kriegen. Und ich glaube auch, das kennt jeder. Wir sind nie unabhängig und nie davon befreit zu gucken, was denkt jetzt der andere. Gott sagt, ich bin dein Vater und du darfst mein Kind sein, du kannst zu mir kommen, so wie du tatsächlich bist. Und auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen schräg ist, als pupsendes Baby oder was auch immer, im übertragenen Sinne mit all den Dingen, die uns nerven, kann ich zu ihm kommen und kann sein Kind sein. Und ich kann erfahren, dass dieser Gott mich so liebt, wie ich bin und so liebt, wie er mich geschaffen hat. Geliebt genug. Erfährst du, dass Gott dich liebt? Fühlst du dich geliebt genug? Weißt du, dass Gott dich genug liebt? Das ist der erste Punkt, geliebt genug. Sehe ich in meinem Leben, okay, Gott, du bist mein Vater, ich bin dein Kind und ich erwarte alles von dir und ich überfrachte nicht meine menschlichen Beziehungen. In meinem Leben ist das tatsächlich so ein Thema, immer wieder so ein Lebensthema. Andi, ich habe dich lieb. Ich habe dich angenommen, so wie du bist. Hör auf zu stressen, hör auf, dir das zu verdienen. Wenn man nur auf Anerkennung aus ist, auf Liebe aus ist, dann macht man sich manchmal völlig unmöglich. Auch das werdet ihr wissen. Im Job zum Beispiel, wenn du dazwischenhauen musst, wenn du mal jemandem sagen musst, hey, so geht's nicht weiter. Wenn du auf Anerkennung aus bist, wirst du ganz schwierig jemandem sagen können, pass mal auf, so geht's nicht. Weil der wird dir nicht die Anerkennung unbedingt bringen. Der kann sein, dass der richtig sauer ist. Wir müssen Entscheidungen treffen manchmal und wenn wir das abhängig davon machen, ob wir gemocht werden oder nicht, sind wir nicht frei. Wenn du erfährst, dass Gott dich liebt, so wie du bist, wenn du erfährst, dass Gottes Liebe über alles gilt und dass du zu ihm kommen kannst, wie du bist, mit allen Fragen, noch so kritischer Art, mit allen Schwierigkeiten, die du durch hast in deinem Leben, mit all dem, was andere dir vielleicht angetan haben, dann wirst du merken, dass diese grenzenlose Liebe Gottes dich tatsächlich befreit, zu dem zu werden, der du bist. Und das ist der zweite Punkt. Es geht um begabt. Wir sind geliebt genug. Und das zweite ist, wir sind begabt genug. Ich glaube, dass Gott dem Menschen unendlich viel Potenzial gegeben hat. Wir sehen das hier in der Musik, wir sehen das in der Technik. Ich habe irgendwo mein Handy. Genau. Wenn man sich mal überlegt, was in diesem Teil verbaut ist und wie viel Kreativität da drin steckt, also ich verstehe es nicht unbedingt, wir sind hier in Würzburg, Studentenstadt, wahrscheinlich versteht ihr es deutlich mehr, was da so drin steckt und wie das funktioniert. Aber ich glaube, dass Gott uns Menschen unheimlich viele Möglichkeiten gegeben hat, Kreativität, Dinge zu erschaffen, sich etwas ja auszudenken, künstlerische Dinge, Filme zu erschaffen, Musik zu machen, zu malen, was auch immer. Wir sind unheimlich kreativ gemacht von Gott. Und es gibt einen Vers, ist ein bisschen länger, ich lese ihn mal vor, aus Psalm 8. Mich beeindruckt dieser Text. Da sagt der Psalmbeter: Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Psalm 8. Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist eine Beschreibung von uns Menschen, wie Gott uns geschaffen hat, ein wenig geringer als er selbst. Was ist der Mensch? Wir vergessen manchmal, dass wir ein wenig geringer sind. Und dann wird es auch relativ stressig, wenn wir selber Gott spielen. Ich glaube, dass da eigentlich auch das Grundübel da liegt. Deswegen ist unsere Kreativität auch nicht immer nur so zielführend positiv, sondern wenn wir in die Nachrichten gucken, sehen wir auch, wo Kreativität hinführt. Wir haben im Moment ein bisschen Waffenstillstand in Israel, aber vorher war das Kreativität auf übelste Art und Weise. Man kann nach Afrika gucken, Mali rüstet sich wieder. Es gibt jede Menge Krisen, die auch durch menschliche Kreativität ins Leben gerufen werden. Dann, wenn wir vergessen, dass wir ein bisschen geringer sind und dass über unserer Kreativität und unseren Möglichkeiten noch jemand steht. Matze, wir haben vorhin gehört, was du alles kannst. So. Und du bist auch ein wenig geringer als Gott. Das ist fast anmaßend, das so zu sagen. Aber Gott sagt das so. In der Bibel steht das. Wir sind ein wenig geringer. Wir sind so unheimlich viel in der Lage. Und wir können ganz viel tun. Und es gibt Gedanken, die einen begeistern. Ich weiß nicht, was euch begeistert. Ich habe mal bei Facebook gefragt, einfach so, sagt mir mal das Kreativste, was euch eingefallen ist. Da kamen, die Antworten waren so, oder was euch bislang begegnet ist so. Die Antworten waren nicht so ganz, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich als Pastor gefragt oder so. Es kam immer nur so, ja, Gottes Schöpfung und sowas. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte wissen, zu was seid ihr Menschen in der Lage? Was ist wirklich richtig kreativ? Ich war vor zig Jahren mal, also zig tatsächlich vor 20 Jahren, bei einem Konzert von einem Musiker. Der hat nicht nur einfach Musik gemacht, sondern der hatte eine ganze Truppe von der Kunsthochschule dabei. Und es war ein komplettes Erleben. Also er hat jedes Lied inszeniert mit Seilbahnen durch den Raum durch und so. Und du warst mittendrin und du hast nur gestaunt, weil diese Kreativität so einmalig war. Texte waren cool, der Typ war glaubwürdig, aber Kreativität pur. Und ich saß da und konnte mich einfach freuen, weil ich gedacht habe, Gott, du schaffst unendlich viel. Wenn ich nach Dortmund, da komme ich her aus der Gegend, denke zum Beispiel, da gibt es Menschen, die waren unendlich kreativ. Die waren in der Freievangelischen Gemeinde da und sind in den Dortmunder Norden gefahren und haben sich das mal angeguckt, wer diese Tatorts kennt. Wir haben uns gestern ein bisschen drüber unterhalten. Es gibt gerade so einen Dortmunder Tatort, den gucken wir eigentlich nur, weil es aus Dortmund kommt. So richtig toll fand ich den jetzt nicht. Aber interessant ist, das Milieu dort wird geschrieben. Straßenkids, Kids, die echt keine Orientierung haben, die kaum Deutsch sprechen, Migrationshintergrund, Eltern, die sich nicht kümmern, Drogenszene ohne Ende. Und die haben dort ein Kinder- und Jugendzentrum gebaut, also haben angefangen, das zu gründen. Das war Kreativität, die sie gebraucht haben. Sie haben mit Firmen geredet, haben dann von Siemens einen Raum quasi geschenkt gekriegt für 1 Euro Miete im Monat. Und wenn man jetzt da reingeht, da werden alle BVB-Spiele übertragen, da gibt es draußen einen Fußballplatz, gibt einen kleinen Wohnwagen, sie machen Kochkurse, sie kochen mit den Kindern, sie machen Hausaufgabenhilfe, es ist unheimlich kreativ und cool. Gott hat uns ein wenig geringer gemacht als er. Und er hat uns Kreativität gegeben, nicht damit wir sagen, was sind wir toll, sondern um tatsächlich etwas zu verändern, um diese Kreativität einzusetzen, um ja, sie auszuleben in der Fülle, aber eben unter ihm ein wenig geringer. Begabt genug. Wir sind geliebt, wir sind begabt. Und das Ganze ist eben nicht zweckfrei, was ich gesagt habe. Sondern es gehört auch Mut, das einzusetzen. Das ist der dritte Punkt, mutig genug. Sind wir tatsächlich mutig genug, das zu leben? Gott hat uns einen Schöpfungsauftrag gegeben, sagen wir immer. Es steht im 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. In diesen paar Worten aus der Schöpfung steckt drin, dass Gott uns tatsächlich diesen Auftrag gibt, die Erde, die Welt, die er uns überlassen hat, so ein bisschen zu sagen, und jetzt kümmert euch drum. Wenn man sich da so umguckt, könnte man sagen, das war nicht die coolste Idee irgendwie. Also ich finde, es ist ziemlich viel in die Hose gegangen. Ich glaube auch, dass der Schlüssel tatsächlich daran liegt, dass wir eben dieses ein wenig geringer irgendwie verpennt haben. Dass wir versuchen eben nicht geringer zu sein, sondern tatsächlich selber diesen Gott zu spielen. Wir sind geliebt, wir sind begabt. Die Frage ist, wozu? Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Gott hat uns geschaffen und am Anfang der Bibel steht, wir sind sein Ebenbild, sein Abbild. Und manch einer denkt sich dann so einen Spiegel und sagt, okay, Gott sieht so aus wie ich. Das ist auch nicht immer die beste Vorstellung. was heißt dieses Ebenbild sein? Es gibt so ein kleines Comic, was ich letztens bei meinen Kids nochmal gesehen habe, Calvin and Hobbes, kennt das noch einer? Auch so ein alter Männer-Comic, ja, Christoph, genau, alles klar. Da steht ein kleiner Junge, also so ein kleiner Junge, der hat immer so einen imaginären Tiger mit sich, der immer dann spricht und redet, wenn er alleine ist. Und er steht halt so vom Spiegel Unterhose an und zeigt, wie stark er ist und sagt halt, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und der Tiger sagt halt nur, Gott muss einen schrägen Sinn für Humor haben. So die Antwort. Manchmal, glaube ich, trifft es das. Aber was heißt das, wenn wir Ebenbilder sind von Gott, wenn wir Abbilder sind? Das heißt eigentlich nichts anderes. Dieses Wort im Hebräischen heißt sowas wie Standbild. Und ein anderes Comic, Asterix, erste Seite, ne, das erste, was passiert, auch bei den Filmen, ist, diese blöde Standarte von Cäsar wird in Frankreich reingehämmert, das Land bricht so ein bisschen durcheinander und dann eben außer dieses kleine Dorf. Diese Standarte, dieses Herrschaftszeichen von Julius Cäsar bei Asterix, heißt nichts anderes als Standbild, als Ebenbild. Und Gott hat uns Menschen quasi wie diese Standarte auf die Erde gerammt und gesagt, hey, ihr seid Herrschaftszeichen Gottes auf dieser Erde, darum geht das. Und das ist der Sinn und der Zweck, warum wir geliebt sind, warum er uns begabt hat. Weil Menschen und Welt an uns entdecken soll, wie cool dieser Gott eigentlich ist und was seine Herrschaft und sein Wesen ausmacht. Und wenn du wissen willst, was Gottes Herrschaft ausmacht, wie er mit Menschen umgeht, dann können wir im Neuen Testament nachblättern und können sehen, wie Jesus Menschen begegnet. Dass er sie nicht verurteilt, sondern dass er auf sie zugeht. Dass er Leute, die wirklich am Ende sind, die in der Gesellschaft nichts mehr zu melden haben, dass er ein Ohr für sie hat und dass er ihr Leben verändert und ihnen deutlich macht, hey, ich hab dich lieb, du hast Zukunft. Bei mir kannst du die Freien entdecken, dich zu verändern. Geliebt, weil wir seine Kinder sein dürfen. Begabt, weil wir nur ein wenig geringer geschaffen sind als er. Und das letzte, mutig genug, das ist die Frage, nehmen wir in Anspruch diese beiden Dinge und setzen wir um, wozu uns Gott eigentlich berufen hat. Nämlich tatsächlich als Standbild, als Standarte, als Herrschaftszeichen dieses Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein. Und dann zu schauen, Gott, wo willst du, dass ich dein Wesen weitergebe? Das klingt auch so fromm. Wo willst du, dass ich so handle, wie du gehandelt hättest? Wo gibt es Menschen in meinem Leben, die dich, Jesus, brauchen, die auch erstmal mich brauchen, wo ich einfach nur hinhöre, wo ich sagen kann, hey, ich kann dir helfen. Oder ich bin einfach für dich da. Vorhin das Beispiel aus dem Dortmunder Norden genannt, in Japan vorhin, das ist genau das Gleiche. Die haben genau das Gleiche im Blick. Die gehen durch diese Städte in Japan oder durch diese Stadt, sehen die Jugendlichen oder sehen sie auch nicht mehr oder gehen in die Schulen. Und denken, wie kann ich ihnen tatsächlich helfen? Vielleicht kannst du das mal ausprobieren. Geh du durch Würzburg mit der Frage und vielleicht mit dem Gebet, Jesus, zeig mir, wo schlägt dein Herz? Wo hast du mich begabt und wo brauche ich den Mut, tatsächlich das zu leben, was du jetzt hier leben würdest? Und du wirst nicht ganz Würzburg verändern, aber vielleicht zeigt dir Gott eine Person, wo du sagst, hey, da gehe ich mal hin oder da höre ich mal zu. Wie auch immer. Ich weiß es nicht, was Gott mit dir vorhat. Ich finde das immer spannend. Zum Schluss nochmal, ja, Zusammenfassung. Ist ja immer so schrecklich von Predigern. Also, genug geliebt, begabt und mutig genug. Ich will gleich nochmal mit euch beten, mit Gott reden. Aber ich wünsche euch das, dass ihr den Mut findet und auch für mich immer, dass ich wieder den Mut finde, das ganz Einfache zu tun, nämlich zu fragen, Gott, was willst du und was willst du in dieser Situation? Und schenk mir den Mut, diesen Schritt dann zu gehen. Weil ich weiß, ich bin geliebt. Ich muss diesen Schritt nicht gehen, damit andere mich toll finden. Ich bin unabhängig, nur von ihm abhängig. Aber unabhängig von meinem Ego eigentlich, wenn ich das lebe, was er gedacht hat. Gott hat mir die Möglichkeiten gegeben, auch dem anderen was zu geben oder zuzuhören. Jedem. Was mir manchmal fehlt, ist tatsächlich der Mut, das wirklich dann zu tun. Ich würde ganz gerne nochmal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du jeden Einzelnen, jede Einzelne hier im Raum kennst und dass du weißt, was wir denken, wie wir drauf sind. Du weißt, ob wir dich entdeckt haben in unserem Leben oder nicht. Du weißt, wo du dich offenbart hast. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns tatsächlich begabt hast und ausgerüstet hast mit ganz vielen Dingen. Und ich danke dir, dass du schon so viel verändert hast auch in unserem Umfeld. Ich danke dir für all die Projekte, für all die ganz einfachen Schritte, die Menschen gehen, um Menschen zu helfen. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns und jedem Einzelnen von uns zeigst, was der nächste Schritt in unserem Leben tatsächlich ist. Ja, und ich bitte dich, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass du einen Plan hast und dass du uns hältst und dass du uns liebst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.